Unser Podcast heute kommt aus Nevada, aus Las Vegas. In dieser Stadt findet die weltweit größte Consumer Electronic Messe statt, die CES. Immer Anfang Januar kommen um die 130.000 Menschen nach Las Vegas, um sich die Neuigkeiten in Richtung Consumer Electronic, aber eben auch Automotive Industrie anzuschauen. Und das hat sehr, sehr viel heute mit den Themen KI, Daten und Elektronik zu tun. Und auch ich bin dieses Mal in Las Vegas. Heute drehen wir also mal die Rollen um. Frauke interviewt mich und ich bin der Gast. Hallo Frauke, du musst mich heute mal anmoderieren, ganz was Neues.
Ja, großartig. Also, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Dig Deep. Und heute habe ich das Vergnügen, unseren Co-Host Christoph Horn zu interviewen. Christoph, du bist gerade in deiner Funktion für Accenture in Las Vegas. Was machst du da?
Ja, Las Vegas ist immer der denkbar surrealste Start ins Jahr, denn dort ist die CES, das ist die Consumer Electronics Show. Das ist die weltweit größte Messe, ungefähr so 130.000, 140.000 Teilnehmer. Und das ist in Las Vegas, das ist der denkbar skurrilste Ort der Welt. Das heißt also, alle fliegen hier rein. Manche haben es nicht geschafft, denn in Amsterdam war der Flughafen zu. Ich bin noch gerade vorher durchgekommen, also da war diese Schneewalze in Europa. Und jetzt sind wir alle hier. Die Consumer Show ist eigentlich ja eine Consumer Electronic Messe. Das heißt also sowas wie die
IFA. Und ich wollte gerade sagen, ja, seit wann machst du den Consumer Electronic?
Ja, natürlich gar nicht, weil diese Messe, und das ist ein Gary Shapiro, ist ja der Leiter, der das also in die Wege geleitet hat, der hat schon vor vielen Jahren die Automobilindustrie hierher geholt, als nämlich die Autos immer fancier wurden, immer mehr Software drin war. Und in den USA ist so die Leitmesse abhanden gekommen, so Detroit Motor Show und so weiter. Das hat alles nicht mehr so richtig funktioniert. Und dann ist man eben zur CES gegangen. Und das ist inzwischen so die neue Leitmesse. Mal schauen, ob das so bleibt. Aber aktuell ist es noch so. Das heißt, dort treffen sich neben den ganzen Consumer-Geräten, also den Fernsehern und den was weiß ich, treffen sich eben auch die Automobilhersteller und ihre Zulieferer und reden vor allem über Software im Fahrzeug.
Und die Berater der Automobilhersteller und Zulieferer.
Genau. Ja.
Aber jetzt muss ich das nochmal kurz verstehen. Also die Automobilindustrie ist ja eine große. Ist das so, dass die jetzt diese Messe total dominiert oder ist die Messe einfach riesig?
Also die Messe an sich ist erstmal riesengroß. Man muss sich das so vorstellen, die Messe ist über die ganze Stadt verteilt. Es gibt dann so ein großes Convention Center und davon hat aber die Automobilindustrie so anderthalb Hallen. Das heißt also, es ist schon ein ganz relevanter Teil. Und in dieser West Hall und North Hall, wo die meisten sind, dort spielt sich dann eben sehr viel ab. Aber dieses Jahr haben wir sehr wenige OEMs, wie wir sagen, im Automobilbereich, also Automobilhersteller. Die sind zwar alle da, aber die wenigsten haben noch Stände. Ja, das heißt also, es wird auf der einen Seite etwas gespart, auf der anderen Seite fehlen noch so die ganz großen Neuigkeiten. Die kommen dann so im Laufe des Jahres auch, also neue Fahrzeuge zum Beispiel. Und stattdessen haben wir eben auch sehr, sehr viel Input von Firmen wie Nvidia oder Siemens und anderen. Und das war schon sehr beeindruckend.
Das hatte ich gesehen. Es gibt ja einen YouTube-Channel für diese Messe sogar. Und ich habe gestern ein bisschen mal rumspaziert und geguckt, was sie anzubieten haben. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann sind sowohl die Keynotes als auch podcasthafte Gespräche aufgezeichnet und kann man sich auf YouTube anschauen. Nvidia und Siemens war da stark vertreten auf den großen Kanälen. Hast du die auch sehen können oder sprechen können sogar?
Also das Nvidia-Event, das ist immer am Anfang der Messe. Es war nicht die offizielle Eröffnung, aber es ist so ein bisschen die inoffizielle, ich glaube die zweite Keynote. Und Jensen Huang ist der Gründer von Nvidia und das ist so ein bisschen so ein Popstar. Ja, der kommt immer mit seiner Krokodil-Lederjacke und stellt sich auf die Bühne. Und das ist eine Mischung aus unterhaltsam und hinten raus auch ein bisschen langweilig manchmal, weil er sich dann etwas verliert. Also, aber das, was Nvidia eben zeigt, ist, wo einfach von der Leistung und von den technischen Fähigkeiten einfach vorne ist. Und das ist sehr beeindruckend. Also das heißt, er hat auf der Bühne zum einen die nächste Prozessorgeneration wieder vorgestellt. Die ist benannt nach einer Astronomin. Und das ist eigentlich nicht ein Prozessor, sondern das ist ein ganzes Ökosystem, weil wenn du KI in großem Stil machen willst, dann musst du einfach extreme Datenmengen extrem schnell von A nach B schieben. Du musst damit rechnen können. Du brauchst für die Modelle zum Beispiel auch Zugriff auf Kontextinformationen und so weiter. Also es waren sechs verschiedene wirklich Innovation, wo es darum ging, eben, wie kann man eigentlich jetzt wieder in die nächste, diese Grenze weiter verschieben. Ihr müsst euch das ja so vorstellen, diese Sprachmodelle oder jetzt vor allem auch diese physischen Modelle, da kommen wir gleich noch drauf, die sind so riesengroß, also viele Milliarden von Parametern, die dann trainiert werden müssen, über einen Monat zum Beispiel oder zwei Monate. Also da entstehen wahnsinnige Kosten, ist ein wahnsinniger Energieverbrauch und gleichzeitig sind unfassbare Sachen damit möglich. Und das war dort ganz spannend. Auf der Keynote hat mich aber eigentlich was ganz anderes noch beeindruckt. Und zwar hat er zwei Roboter dabei gehabt und es waren diese Modelle, die man so auch als Wall-E kennt, also total süß und alles wieder hingeschmolzen. Also man sieht, wie schnell so ein Roboter auch einfach so als Wesen irgendwie wahrgenommen wird. Also schaut euch das mal an. Die Keynote, die hat schon in sich.
Cool, werden wir verlinken. Ich hatte ein ähnliches, hier wird, ist der Star, ein Stück Elektronik, Gefühl, als ich da gesehen hatte, was Lisa Su, glaube ich, heißt sie, von AMD gezeigt hatte, mit dem Helios. Der wurde angekündigt wie so ein Popstar, ja, also diesen Kasten. Und die Musik entsprechend, und naja, sie sagte das selber, es ist viel Show and Tell hier auf dieser Messe. Was hat dich denn, also wenn du sagst, diese Roboter waren interessant oder sonst bei den Keynotes vielleicht ein bisschen langweilig, gab es was dich überrascht hat an den Robotern oder an dem Inhalt, den die erzählt haben?
Also es gibt immer so zwei Ebenen. Das eine ist, was wird da gezeigt? Und ganz häufig sind das eben Dinge, die auf den ersten Blick ganz fancy aussehen und auf den zweiten Blick aber auch so ein bisschen enttäuschen. Also nehmen wir mal das Thema humanoide Roboter. Das ist natürlich das ganz große, dominierende Narrativ auf dieser Messe. Dort sind wir schon an vielen Stellen so weit gekommen, dass die Bewegungen, zum Beispiel jetzt Boston Dynamics, die ganze Hyundai inzwischen, eben zeigen kann, dass sein Atlas, ist dieser ganz bekannte Roboter, der jetzt seit vielen Jahren so ein YouTube-Star ist. Und die Roboter fangen eben an, jetzt alle sehr, sehr menschliche und weiche Bewegungen zu machen. Wenn die hinfallen, wenn die laufen und so weiter, die können joggen wie ein Mensch und das fühlt sich, also das sieht auch genauso aus. Das ist so die eine Ebene, also das heißt, die Technologie selber, die Hardware, die wird immer mehr zur Commodity, also zu einem Allgemeingut, was eigentlich jeder nutzen kann, weil sie ist da, sie wird so verbessert und so weiter. Dahinter geht es aber diese zweite Ebene. Die zweite Ebene ist, wie trainiere ich das überhaupt? Wie bringe ich das in Einsatz? Wie sehen die Daten dazu aus? Und die ist eigentlich viel spannender, die ist noch nicht so sichtbar auf so einer Messe. Und um diese zweite Ebene geht es letzten Endes auch bei Nvidia.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also nehmen wir mal die Automobilindustrie als Beispiel. Wie kann die davon profitieren, von diesem Ökosystem, was du da gesehen hast?
Die große Frage bei dem ganzen Thema KI ist ja, KI ist inzwischen im Normalfall richtig gut geworden. Und dann, sobald die Probleme oder die Ereignisse oder das Wissen seltener wird, man spricht dann vom Longtail, also das heißt, dieser ganze lange Rattenschwanz von Themen, die ganz selten vorkommen. Da haben wir große Probleme, weil wir KI-Modelle im Prinzip immer darauf trainieren, was ist denn das Wahrscheinlichste? Und Dinge, die nicht wahrscheinlich auftreten, die fallen unter den Tisch. Und das ist, wenn ich mit dem ChatGPT rede, völlig irrelevant an vielen Stellen. Wenn ich aber bitte...
Schneewalze in Amsterdam.
Ja, wenn ich aber bitte ChatGPT ein Auto zu entwickeln oder wenn ich zum Beispiel einen ChatGPT fragen würde, bitte fahr mein Auto auch. Also bau das nicht nur, sondern fahr mich von A nach B, dann habe ich da Riesenprobleme. Und jetzt gibt es ganz spannende Entwicklungen, die auch mit Nvidia wieder zusammenhängen. Also Nvidias Geschäftsmodell ist ganz klar, sie brauchen Compute-Zeit. Also es muss möglichst viel eigentlich auf diesen Prozessoren laufen, das ist ihr Geschäft. Deswegen befähigen sie aber alle anderen, indem sie Open-Source-Modelle rauswerfen, ganz viel an Möglichkeiten bringen, sodass so viele wie möglich das nutzen können. So, und jetzt gehen wir mal auf zwei Themen oder zwei Lösungsansätze ein. Das eine ist, ich muss Trainingsdaten für Situationen haben, die selten vorkommen. Und es geht inzwischen so, dass ich praktisch ein 3D-Modell der Welt habe, das sich so ganz grob so verhält. Dann nehme ich ein Open-AI-Modell oder ein anderes Modell und baue mir daraus eine Videosequenz, die realistisch aussieht. Und mit dieser aus dem 3D-Modell gebauten realistisch aussehenden Videosequenz, damit trainiere ich jetzt wieder die Kameras und mein Modell dahinter, sodass ich jetzt also praktisch eine künstliche Welt erschaffe, die ich beliebig manipulieren kann.
Hat denn die künstliche Welt dann aber diese seltenen Ereignisse, von denen du sprichst?
Die kann ich ja mit einbauen. Ja. Das ist das eine. Und zum Zweiten kann ich jetzt ja versuchen, das ist ein zweiter Ansatz, den sie auch hier vorgestellt haben, das heißt sich Alpamayo, komischer Name, aber das wird für sehr viel Furore sorgen. Das ist im Prinzip ein kompletter Stack, um Autos autonom zu fahren. Und da haben sie was ganz Interessantes gemacht. Also normalerweise habe ich ja die Kameras, die LIDARs, also die Laser-Sensorik und die Radarsensorik. Und dann spuckt mir der Algorithmus irgendwo eben eine Route aus, einen Pfad, den ich verwenden soll, ein Fahrzeug. Es ist aber so, wenn ich jetzt noch gleichzeitig dann sage, okay, hier ist ein Ball auf der Straße, den habe ich erkannt, und jetzt nutze ich ein anderes LLM, ein anderes Sprachmodell und sage, na, ein Ball auf der Straße, mit was könnte das zusammenhängen? Dann kann ich auf einmal versuchen, diese unwahrscheinlichen Elemente, die seltenen Momente, so zu zerlegen, dass eigentlich häufige Dinge rauskommen. Also ich packe die rein, also ein Ball auf der Straße, okay, dahinter steckt wahrscheinlich ein Kind. Das sind Parkplätze belegt. Das heißt also, ich habe eine verdeckte Sicht und da gibt es eine Logik dahinter. Also man fängt jetzt an, das Reasoning zu verwenden, um praktisch diese Longtail-Probleme so aufzudröseln, dass sie wieder handhabbar werden. Und was jetzt ganz interessant ist, das ist typischerweise eben ein hohes Investment, so ein Modell zu entwickeln. Und NVIDIA gibt es for free raus als Open Source. Das heißt also, jeder kann sich das heute schon runterladen. Und da sieht man wieder, wie diese Kollaborationen und diese Open-Source-Communities dazu beitragen, dass wir natürlich einen Wahnsinnsgeschwindigkeitsschub haben, weil jetzt jeder darauf aufsetzen kann und wir wieder um Lichtjahre weiter sind als noch vor 5 Jahren.
Und nochmal doof nachgefragt, warum ist das ein gutes Geschäftsmodell für die, weil sie die Hardware verkaufen, die diese Software zum Laufen bringen genau. kann? Oder?
Ja, das heißt also, die große Wette bei NVIDIA ist eben immer mehr Compute, also immer mehr Rechenzeit im Prinzip auf den Markt zu bringen und das immer schneller zu machen. Und dafür brauche ich dann eben auch die Konsumenten für diese Rechenzeit. Und das sind eben dann zum Beispiel die Autoindustrie. Das große Thema dahinter ist, wir haben verschiedene Stufen von AI jetzt gesehen. Also auf der einen Seite haben wir Machine Learning schon sehr, sehr lange. Dann kam dieses Thema generative KI dazu, also ChatGPT, das ist jetzt gute 3 Jahre her. Dann haben wir angefangen, Agentic AI zu bauen. Das heißt also, wir haben nicht ein Sprachmodell genommen, sondern wir haben verschiedene Sprachmodelle miteinander kombiniert. Also KI steuert andere KI. Und jetzt kommen wir rein in 2 ganz spannende Phasen. Das ist einerseits Physical AI. Das heißt also, ich versuche, Modelle zu bauen, die praktisch Bilder und 3D und Kommandos, also Befehle miteinander in Verbindung bringen. VLA heißen die. Und
wahrscheinlich auch.
Ja, ne? Genau. Also ich nehme praktisch alles mit rein. Also ich nehme alles, was ich sehen kann und versuche aber dann das Modell so zu trainieren, dass es versteht, okay, das ist ein Stuhl, davor steht ein Tisch und deswegen ist dieser Stuhl hinter diesem Tisch und ich sehe den verdeckt, dahinter wird aber der Stuhl sein. Also dieses Verständnis von räumlichen Situationen. Mhm. Wo ist das wichtig? Beim Autofahren natürlich, aber auch zum Beispiel in der Produktion. Ja, wenn ich eben einen Roboter habe, der soll was manipulieren, der soll ein Objekt greifen, das aber verdeckt dahinter liegt und so weiter. Physical AI, wir haben aber auch AI Physics. Was meine ich damit? Wir trainieren immer mehr Modelle, indem sie die Naturgesetze imitieren. Also das heißt zum Beispiel die Wettervorhersage, also DeepMind zum Beispiel hat eben eine ganz andere Art von Wettervorhersage gemacht. Der klassische Weg ist, ich habe ein mathematisches Gleichungssystem. Ich versuche das irgendwie zu approximieren oder gar zu lösen. Das Lösen gelingt eigentlich fast nie. Noch nicht mal, also vielleicht beim Wasserstoffatom in der Physik, aber sonst nicht mehr. Und jetzt packe ich das rein und löse gar nicht die Differentialgleichungen, die da entstehen, sondern werfe das auf ein trainiertes Netz. Und dann lernt dieses Netz, dieses neuronale Netz, lernt praktisch die Imitation von diesen Gleichungen. Und damit kann ich Proteine falten oder ganz verrückte Dinge tun, eben auch Wetter sehr viel präzise vorhersagen. Also wir geraten jetzt in eine Welt, wo die AI so wirklich in allen Lebensbereichen ankommt, auch wenn wir noch nicht ganz da sind.
Setzt das dann immer die entsprechende Hardware voraus oder hast du auch schon Lösungen gesehen, die das leichtgewichtiger machen?
Ja, also es ist natürlich der große Kampf. Also was ist denn eigentlich ein effizientes Training? Es gibt zwar durchaus sogar noch analoge Ideen, wie man vielleicht damit rechnen kann. Und Quantum Computing lassen wir jetzt auch mal kurz außen vor, weil das noch ein bisschen weiter weg ist. Aber im Wesentlichen ist die Frage, muss ich immer das ganze Netz, muss ich immer mit allen Daten trainieren oder kann ich das segmentieren? Der Mensch macht es ja anders. Also es ist ja nicht so, dass wir eine wahnsinnige Rechenkapazität in unserem Kopf hätten. Das ist relativ übersichtlich, ja. Aber wir sind sehr effizient im Algorithmus, wie wir es anwenden, wie wir lernen, wie wir neues Wissen hinzufügen. Und da konnte man sehen, zum Beispiel als vor gut einem Jahr dann die chinesische Open-Source-Variante eines LLMs auf den Markt kam, dann ist auf einmal allen klar geworden, das war sehr viel effizienter, um vielleicht ein Faktor 10. Hat es dem Aktienkurs von NVIDIA nachhaltig geschadet? Nein, denn letzten Endes hat auch dieses Open Sourcing von diesen Modellen einfach nur dazu geführt, dass noch mehr Menschen und noch mehr Anwendungsfälle darauf gerechnet wurden. Noch zum Thema Open Source. Also es gibt ja im Wesentlichen die kommerziellen Anbieter, das ist ganz klar. Die nehmen ihre Daten, die sie meistens auch selber schon haben, wie in Google zum Beispiel, in Amazon oder eben jetzt Open Source, oder ChatGPT, Entschuldigung, OpenAI. Dann gibt es sogenannte Open-Source-Modelle. Das heißt, es sind Modelle, die ich runterladen kann, die frei verfügbar sind. Die sind aber meistens im klassischen Sinne nicht strikt Open-Source, weil Open-Source typischerweise nach verschiedenen Lizenztypen dann so ist, dass jeder damit machen darf, was er will, dass gewisse Dinge bekannt sind. Aber diese Modelle, die als Open-Source tituliert werden, sind ungefähr so 6 Monate hinterher. Das heißt also, die sind nicht auf Augenhöhe, kommen aber sehr schnell nach. Das bedeutet auch, dass im Prinzip jede Firma, jeder Private eigentlich sich so ein Modell runterladen kann, wenn er die richtige Hardware hat und damit spielen kann. Also wir erleben gerade so eine richtige Explosion von diesen Möglichkeiten.
KI ist natürlich das große Thema 2026 und wir wollen nochmal einen Blick auf die 5 großen Trends und Themen werfen. Erster Trend, erstes Thema, Governance. Wenn wir KI in den Unternehmen anwenden, dann müssen wir uns auch darum kümmern, wie wir das tun. Wir brauchen Prozesse außen herum. Prozesse zum Beispiel für das Qualitätsmanagement, für die Orchestrierung der Daten, für Rechtemanagement und so weiter. Mit jeder neuen Technologie kommen neue administrative Prozesse mit hinein und diese Governance-Rahmenwerke, die müssen geschaffen werden und müssen in den Unternehmen etabliert werden. Das zweite Thema, KI baut auf Daten auf, aber KI muss auch wissen, was diese Daten bedeuten. Diese Wissensschicht, diesen Knowledge Layer, der aus einer semantischen Information besteht, das heißt also, was bedeutet das eigentlich und wie kann ich damit umgehen, der entsteht nun zwischen den klassischen Datenbanken und der KI. Der ist sehr eng verwoben mit den KI-Algorithmen selber und der wird zunehmend bedeutsamer vielleicht als die Daten selber, denn dort steckt die ganze Intelligenz auch der Unternehmen und ihrer Produkte. Drittens, Agentic AI war schon letztes Jahr das große Stichwort. Agentic bedeutet, wir nehmen nicht ein einzelnes Modell, ein Sprachmodell, ChatGPT und prompten etwas, sondern wir verbinden verschiedene Modelle miteinander, die spezialisiert sind. Wie Menschen, die miteinander zusammenarbeiten in einer Arbeitsteilung. Und das orchestrieren wir, das packen wir zusammen und sind dadurch in der Lage, sehr komplexe Aufgaben zu lösen. Agentic AI wird dieses Jahr höchstwahrscheinlich einen Durchbruch erlangen. Das heißt, es wird produktiv werden, es wird in Unternehmen tatsächlich Aufgaben übernehmen, das, was wir uns eigentlich schon immer versprochen haben. Viertes Thema ist, damit wird aber auch die Infrastruktur, also das heißt, diese AI-Factories, die Rechenzentren, die Prozesse und so weiter, die werden selber sehr wichtig. Denn Firmen machen sich davon nun abhängig. Sie müssen in der Lage sein, diese Rechenzentren sauber zu betreiben. Sie müssen sie gegen Cyberattacken resilient machen und so weiter. Und sie müssen auch damit umgehen, dass vielleicht ein Server ausfällt oder dass Dinge nicht verfügbar sind. Dazu kommen wir zum fünften Punkt. Die Souveränität einer Firma oder auch eines Landes oder einer Region als Betriebsprinzip, also in der Lage zu sein, dieses ganz wesentliche Betriebsmittel KI, so ähnlich wie Strom, Wasser und Mobilität zum Beispiel, die wirklich selber kontrollieren zu können und beherrschen zu können, das wird eine ganz große Aufgabe sein. Und viele Firmen werden eben versuchen, sich aus großen Abhängigkeiten zu lösen und die Kontrollpunkte selber in den Griff zu bekommen. Zurück zum Podcast.
Jetzt nochmal zurück zum Auto. Was du gerade beschrieben hast, ist ja eher für die Hersteller relevant in dem Lernen und dem Trainieren. Auf der Messe könnte ich mir vorstellen, gibt es auch Anwendungen, die ich im Auto erleben kann als Nutzer. Gibt es da interessante Entwicklungen und Erneuerungen, auf die man sich freuen kann, was du auf der Messe jetzt gesehen hast?
Also KI wird natürlich praktisch in jedes beliebige Gerät reingebaut. Man sagt oft Edge Device, also es gibt die Cloud. Und was nicht in der Cloud ist, ist dann Edge, also praktisch das Gerät, auf dem die, das dann in der Hosentasche ist oder in dem ich fahre. Und wir sehen beim Fahrzeug, dass natürlich die KI immer mehr integriert wird in das Kundeninterface. Also das heißt, eine Sprachbedienung, ein Avatar drin zu haben und so weiter. Das ist der eine Effekt. Das ist schon da, das entwickelt sich weiter, da gab es aber keine Sprunginnovation, wo ich heute gesagt hätte, wow, das habe ich so noch nicht gesehen. Es hängt auch sehr viel damit zusammen, ich muss im Fahrzeug rechnen können, ich muss die Daten haben und so weiter. Das ist eher eine Frage, gar nicht mehr der Technologie, sondern mehr der Anwendung und der Prozesse. Wir sehen aber ansonsten auf der Messe ganz viele Geräte, wo jetzt jeder sagt, Mensch, ich habe doch da eine Idee. Ich könnte zum Beispiel um den Hals eine kleine Kamera oder ein kleines Mikrofon tragen und dann zeichnet das alles auf und fasst mir das zusammen und so weiter. Das ist alles nicht neu. Wir haben AI-Pin schon gehabt. Das ist ein Konzept, was sehr spektakulär gescheitert ist, ja, vor nicht allzu langer Zeit. Ich habe mit dem Gründer von AI-Pin gerade vor ein paar Wochen noch telefoniert. wir sehen Geräte, die so aussehen wie so eine kleine Festplatte, wo du dann auch dann im Gespräch, in einem Meeting das mitlaufen lassen kannst, wie so ein Diktaphon von früher. Und dann fasst du das alles zusammen und so weiter. Das sind allerdings mehr Applikationen von diesen bestehenden Ideen und Tools jetzt eben in andere Devices. Und was da sich davon durchsetzen wird, das müssen wir noch sehen.
Ich bin ein bisschen enttäuscht zu hören, dass es im Auto-Interface da nichts Neues gibt, aber das ist okay für mich. Ich habe eh so ein altes Auto, da ist das
nicht integriert. Ich wollte gerade sagen.
aber es klang vorhin so, als hätten dich die Roboter doch sehr fasziniert. Nicht nur, dass sie süß aussehen und man sich sofort hineinverliebt, sondern auch das Potenzial, was dahinter steckt. Ja. Wir hatten ja bei uns, ich glaube letzten Mai war das oder sowas, schon mal eine Folge zur Robotik gehabt mit den Softrobotern, die vom Max-Planck-Institut da gerade entwickelt werden. Wo ist denn da Deutschland in der Landschaft von Robotern und Physical AI? Ist das was, wo wir sagen, da haben wir echt eine Chance, auch mitzuspielen auf dem Weltmarkt, weil wir gut sind im Engineering und weil es ja doch gute Cluster von KI-Zentren mittlerweile gibt in Deutschland? Oder schauen wir da auch nur zu? Was ist da dein Eindruck?
Ja, da haben wir durchaus sehr, sehr gute Chancen. Bei den Robotern geht es ja im Wesentlichen gar nicht mehr so darum, die Hardware gut hinzubekommen. Also wir sehen jetzt, dass die Modelle eine ausreichende Laufzeit haben. Vielleicht müssen wir da noch ein bisschen arbeiten. Das sind die Batterietechnologien. Wir sehen, dass sie von der Handhabung typischerweise, jetzt wenn sie den Menschen imitieren, eben ähnlich aufgebaut sind. Soweit alles gut. Worum es jetzt sehr viel mehr geht, ist die Frage, wie kann ich das dann wirklich produktiv anwenden und wie mache ich das so sicher und so gut? Und da sind viele Fallstricke drin. Es gab jetzt gerade wieder eine Hacking-Untersuchung, wo eben eine Truppe auf einer Universität es geschafft hat, eben so einen Roboter, der in dem Fall aus China kam, eben sehr gut zu manipulieren. Und zwar eigentlich über die Schnittstelle, die sich so entwickelt hat, dass man dort ja, um mit dem Roboter zu kommunizieren, eben auch so ein LLM, so ein Sprachmodell nimmt. Also ich habe so ein ChatGPT, um mit dem Roboter zu kommunizieren, ihm zu sagen, mach dies und jenes. Und dann war es relativ einfach, und das ist ein strukturelles Problem, was nicht lösbar ist, dass ich so ein LLM immer hacken kann. Also das liegt daran, dass das LLM, also dieses Sprachmodell, selber genauso gesteuert wird. Also über die Interaktion dieses Modells wird auch in der Entwicklung zum Beispiel damit umgegangen. Und wenn ich schaffe, um die Sicherheitsmechanismen außenrum zu gehen, also das Modell dazu zu bringen, Dinge zu tun, dann kann ich dem Modell zum Beispiel, dem Roboter jetzt auch sagen, bitte greif mal diese Person, also mach dieses und jenes. Und auf der Messe ist auch ein Beispiel da gewesen. Also ein chinesischer Hersteller hat zwei Roboter gegeneinander im Thai-Kickboxen antreten lassen. Also es waren sehr interessant, ein bisschen verstörend vielleicht auch. Und da sieht man dann, wie die beiden Roboter sich gegenseitig dann von den Beinen hauen und so weiter. Und es wäre ein leichtes wahrscheinlich mit den heutigen Sicherheitseinschränkungen und den Mechanismen, den beizubringen. Na gut, wendet es eben nicht nur gegen den feindlichen Roboter an, sondern gegen den Menschen, der neben dir steht. Also das heißt, wir haben auf jeden Fall hier noch so eine ganz große Baustelle, weil die Sprachmodelle und alles, was wir da haben, von der Struktur her nicht geeignet sind oder nicht gut absicherbar sind.
Wer kümmert sich denn um diese Baustelle? Welche Industriezweig kümmert sich um Safety in dieser Hinsicht?
Na gut, wenn wir das Fahrzeug auch als physischen Roboter sehen, dann haben wir da eben eine etablierte Struktur. Das heißt also, wir haben ganz klare Zulassungsregulatoriken und so weiter. Das nennt sich Homologation dann auch. Das heißt also, ich habe ein Prüfverfahren, um zu sicherzustellen, dass die Autos, die ich jetzt baue, dementsprechend. In der Robotik haben wir das noch nicht. Also wir werden ganz sicher neben den Selbstverpflichtungen, die jetzt wahrscheinlich nicht viel wert sind, werden wir ganz sicher eine Regulatorik brauchen, um sicherzustellen, dass das alles sicher ist. Prinzipiell gilt natürlich sowas wie der AI Act und so weiter, gilt auch für das. Das heißt also, in diesen Regulatoriken steht durchaus drin, wir müssen Safety haben, also physische Sicherheit, wir müssen Security haben, also Cyber Security. Das steht da alles drin. Das tritt auch in Kraft, auch in der EU zum Beispiel. Also das heißt, dort haben wir eigentlich einen geeigneten Rahmen. Nur wir haben noch relativ wenig Erfahrung damit, dass wir das wirklich auch so hinbekommen.
Nun, wenn wir nochmal aufs Auto gehen, also da ist ja auch ein Safety-Thema eigentlich, dass ich über die Sprachsteuerung vom Auto die generative KI, das LLM, was im Auto normalerweise eigentlich nur das Radio anschalten soll, theoretisch mit mir alles Mögliche diskutieren kann. Ja? Dass ich ein Auto von einem anderen Hersteller kaufe oder wie ich mit dem Auto Schindler betreiben kann. Die Frage ist ja, wer investiert da sicherzustellen, dass das nicht passiert. Mich erinnert jetzt ein bisschen an das Content Moderation auf den Social Media Plattformen. Da haben die Betreiber der Plattform nicht wirklich ein Interesse dran. Also das muss man machen, weil Regulatorik das vielleicht will. Aber nur wenn das sich auf die Umsatzzahlen auswirkt, habe ich ja da ein Interesse dran. Wie ist das in der Schnittstelle im Auto?
Ja gut, du musst immer das Geschäftsmodell dahinter anschauen. Das heißt, wenn ich eine Social Media Plattform bin, will ich eigentlich so wenig wie möglich eingreifen, weil alles, was eingreift, hält ja Nutzer davon ab, Zeit dazu verbringen oder überhaupt auf der Plattform zu sein. Deswegen gibt es da gar kein Interesse daran, irgendwas zu regeln. Es sei denn, es gibt einen negativen Impact dadurch, dass da Dinge passieren, die nicht passieren sollten. Das siehst du durchaus. Also wenn du mal die verschiedenen Assistenten anschaust, also wir hatten zum Beispiel auch Stable Diffusion schon hier bei uns mit dem Björn Ommer im Podcast. Und dort gibt es einen Spin-off, dass Black Forest, die im Schwarzwald sitzen und jetzt ganz prominent sind. Und da war zum Beispiel auch die Geschichte so, dass wir klar gesehen haben, die Performance von dieser Bilderzeugung war sehr, sehr gut, bis man dann angefangen hat, Dinge wieder zu regulieren, weil die Benutzer alles Mögliche damit gemacht hatten. Ja, also von Gewalt über pornografische Inhalte und so weiter. Wenn ich das nicht machen will, also da habe ich eine Einschränkung, so ein gewisser Trade-off da, auch das selbst zu regulieren, aber das Geschäftsmodell sagt eigentlich was anderes. Das Geschäftsmodell sagt, lass es offen. Wenn ich mir ein Auto kaufe und ich sitze in diesem Fahrzeug drin, habe ich natürlich als Hersteller ein absolutes Interesse daran, dass zum einen die Informationen, die das Auto mir erzählt, richtig sind. Und ich habe ein Interesse daran, dass da nicht der nächste Konkurrent mit beworben wird und so weiter. Also da ist es ganz einfach. Also der Hersteller hat natürlich ein Interesse, das zu regeln. So, und jetzt sind wir eben in diesem Spannungsfeld, dass eben die Modelle sich extrem schnell weiterentwickeln. Niemand als Automobilhersteller das Geld in die Hand nehmen kann, um ein eigenes Sprachmodell zu trainieren. Das macht auch keinen Sinn. Also reden wir eher darüber, wie wir praktisch Governance-Systeme, Prozesse außenrum bauen, die sowas regeln. Das fängt schon damit an, zum Beispiel, dass ich den Kontext klar abspeichern muss. Also wenn du dich ins Auto setzt, möchtest du, dass das Auto sich daran erinnert, wer du bist, wo du schon warst, was du gestern mit ihm besprochen hast. Du willst nicht, dass du dich bei jedem Neustart im Auto mit einer neuen Person auseinandersetzt, die wieder dich fragt, hallo, wer bist du eigentlich und was kann ich für dich tun?
Okay, diese Governance-Frage, die werden wir heute Abend nicht lösen. Die scheint mir zu groß. Gehen wir nochmal zurück zur Messe. Wie sieht denn dein Tagesablauf aus auf so einer Messe und worauf freust du dich in den restlichen Tagen, die du da bist?
Ich freue mich auf mein Bett. Also, die Tage sind natürlich sehr dicht. Das fängt schon damit an, normalerweise fliegt man eben schon, bevor der Rest der arbeitenden Bevölkerung noch dann wirklich zur Arbeit zurückkehrt, also noch vor dem 6. Januar, ging die meisten schon rüber. Das war bei mir am Sonntag, am 4. Und dann ist das eine riesengroße Rennerei. Also am Tag 15.000, 20.000 Schritte ist gar kein Thema, weil dann doch Las Vegas zwar kompakt ist, aber doch breit verstreut die Themen liegen. Viele Sachen spielen sich nicht in den Messehallen ab, sondern spielen sich in all diesen großen Hotelkomplexen ab. Also wir sind jetzt hier im Venetian zum Beispiel und so verteilt sich, weil einfach die Anzahl der Teilnehmer und auch die Anzahl der Firmen und der Besprechungsräume so riesig groß ist, verteilt sich alles irgendwo auf die Hotelkomplexe. Das heißt also, so ein typischer Tag ist komplett durchgetaktet und man rennt von einem Termin zum nächsten, trifft aber auch interessanterweise überall eben die deutschen Kunden zum Beispiel. Also das ist wirklich so, also die Menschen, die man sonst in Wolfsburg, in Ingolstadt und in München vielleicht alle halbe Jahr gesehen hätte, sieht man da an einem Ort. Es ist also sehr effizient und es gibt auch so eine bestimmte Las Vegas-Stimmung, würde ich mal behaupten. Also,
wie würdest du die beschreiben? Warum ist das in Vegas?
Ich weiß auch nicht. Also Las Vegas ist halt ein so unwahrscheinlicher Ort und so skurril in allem. Also diese Masse von Hotels, unten immer der gleiche Aufbau. Also unten musst du erstmal durch die ganzen Spielhöllen durch. Ja, dann gibt es natürlich jede Menge Restaurants und jedes Hotel hat so eine große Sehenswürdigkeit. Und irgendwas macht es mit den Menschen. Also hier ist alles etwas lockerer und es ist einfach in Kontakt zu kommen. Also irgendwie ist da so ein Spirit da.
Und Spannendes für den Rest der Woche, gibt es irgendein Event, wo du schon weißt, das habe ich im Kalender, da freue ich mich drauf?
Ja, ich werde vielleicht heute Abend nochmal in die Sphere gehen. Die Sphere ist diese riesengroße Kugel. 2,3 Milliarden Dollar gekostet. Das ist eine Kugel, die außen komplett mit LEDs überzogen ist, also wie so ein großer Fußball da in der Landschaft liegt. Und innen drin hat man eben so ein 360-Grad-Kinoerlebnis und auch ein 360-Grad-Sounderlebnis. Und Sound Kann man sich so vorstellen, in einer Kugel einen klaren Sound hinzubekommen, ist nicht einfach. Man löst es dann damit, dass man so Phase Arrays hat. Das heißt also, jeder Platz kriegt seinen zugeschnittenen Sound, der genau da kommt. Und das ist sehr beeindruckend. Ja, das heißt also, man kann Sound und Schallwellen so bündeln, dass ich praktisch auf den Meter genau zum Beispiel nur das Schlagzeug höre einer Band und einen halben Meter weiter höre ich dann nur noch die Sängerin. Und indem ich einfach diesen Schall sehr, sehr stark ausrichte. Übrigens deutsche Firmen, die es gebaut haben. Ein bisschen skurril wird es dann wieder, weil man sich dort zum Beispiel auch Filme über Nachhaltigkeit anschauen kann. Also in dieser Kugel, in dieser Stadt, in dieser Wüste schaut man sich dann Filme über Nachhaltigkeit an. Also Las Vegas hat einen gesunden Humor, würde ich sagen.
Trotzdem scheint mir ja so eine Messe dazu gedacht, dass man andere Leute findet, mit denen man sich zusammenschließen kann und nicht nur für sich Zugeschnittenes hat. Was passiert da? Wer sind die großen Player, die sich eigentlich treffen sollten, wenn sie sich noch nicht getroffen haben? Oder wenn ich ein kleinerer Player bin, warum gehe ich da hin? Habe ich eine Chance, mich mit anderen zu vernetzen, sodass hinterher meine Produkte besser werden?
Also klar, so eine Messe ist natürlich genau dazu da, dass du dich vernetzt. Das heißt also, im Prinzip sind wir alle hier und haben im Halbstundentag Termine mit anderen Firmen und vernetzen uns natürlich dann untereinander. Die Messetermine sind meistens voraus schon ziemlich verbucht und verplant. Das heißt also, typischerweise wird schon weit vor der Messe festgelegt, wer mit wem zusammenkommen will. Was vielleicht noch ein interessanter Aspekt sein könnte, ist, dass es gar nicht mehr so darum geht, wer ist denn jetzt der Sieger? Also Google oder Amazon oder Microsoft oder Nvidia oder sonst wer. Alle großen Firmen haben im Kreis herum Partnerschaften miteinander. Also ein Nvidia mit einem Microsoft, ein Siemens mit einem Nvidia und so weiter. Das heißt also, es ist so, dass sich ganz klar die Firmen gegenseitig brauchen und gegenseitig ergänzen und gleichzeitig dann oben auf dieser Kollaborationsebene dann wieder in einem sehr harten und direkten Wettbewerb sind. Das heißt also, ich glaube, dass der wesentliche Fortschritt, den wir hier erleben, auch die Geschwindigkeit, mit der das passiert, eben genau deswegen passiert, weil so viel Kollaboration da ist, weil auch so unfassbar viel Open Source und einfach verfügbar ist. Also wenn man auf Hugging Face zum Beispiel geht, das ist eine Plattform für KI-Modelle, ist einfach Wahnsinn. Du kannst jedes beliebige Modell dort finden, Anleitung finden, runterladen und so weiter. Also das ist ein Brandbeschleuniger. Und jetzt kommt noch oben drauf dazu, dass KI sich selber baut, KI sich selber weiterentwickelt. Und daher kommt eben auch diese Exponentialität von all diesen Entwicklungen, also dass wir mit dem, was wir heute gebaut haben, das Morgige bauen und dann morgen das Übermorgige weiterbauen.
Christoph, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch eine Frage. Im akademischen Kontext kann ich in der Regel, wenn ich nicht das Geld oder die Zeit habe, auf so eine Konferenz zu gehen, mir über Proceedings oder Slides, die hochgeladen werden, ein bisschen einen Eindruck verschaffen, was da lief. Jetzt habe ich vorhin den YouTube-Channel erwähnt, aber ich nehme an, das ist sehr selektiv und ausgewählt, was da ist. Wie kann man da ein bisschen was mitkriegen von dem, was du jetzt erlebst, auch wenn man nicht in Las Vegas ist? Wo geht man hin oder wo lädt man sich was runter?
Ja gut, die Firmen haben natürlich ein Interesse selber auch, das, was sie da erzählen, zu bewerben. Es gibt so ein bisschen zwei Welten. Selbst wenn man auf der Messe ist, sind viele Stände, haben Exponate für alle. Und dann gibt es aber das berühmte Hinterzimmer, wo dann tatsächlich Gespräche und andere Dinge gezeigt werden, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Also das heißt, als Fachmesse ist es eben so, dass da nicht jeder das sehen kann. Alles, was öffentlich ist, wird aber normalerweise auf YouTube-Channels, auf Instagram, was weiß ich, wo geshared. Also das heißt, wer nach CES 2026 sucht, der wird auch sehr schnell fündig. Ich bin mal gespannt. Also es gibt ganz viele so kleine Gadgets, wir haben jetzt nicht über vieles gesprochen. Die große Entwicklung, will ich sagen, sind dieses Jahr mehr unter der Motorhaube, also mehr in den Infrastrukturen, mehr in den Prozessen. Und wir sehen aber, dass es weiterhin an Geschwindigkeit zulegt, dass KI noch lange nicht ausgereizt ist. Und jetzt kommt eben die nächste große Phase in KI, alles, was physisch ist. Und das wird schon noch einen großen Unterschied machen. Dort gibt es noch keinen Heureka-Moment, weil bei allem, was physische AI ist, ist die Frage nach den Daten viel komplizierter. Also warum Sprachmodelle? Weil Sprache, Internet, Code und alles total einfach einlesbar ist. Jetzt kommen wir an die harten Sachen ran, die wirklich dann auch die Interaktion mit der realen Welt sehr, sehr, sehr klar verändern wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in 3, 4, 5 Jahren überall nicht nur den Rasenmäher-Roboter sehen werden und den Staubsauger, sondern dass wir in den Haushalten, in den Firmen, in den Hotels überall Roboter sehen werden, die Handgriffe machen.
Da habe ich ja die Hoffnung, dass irgendwann die Statistiker und Datenwissenschaftler auf dieser Messe auch was zu suchen haben, wenn die Daten zunehmend die große Rolle spielen.
Ja, oder wir setzen euch, müssen wir noch überlegen. Wir werden sehen.
Christoph, vielen Dank, dass du kurzen Moment Zeit gefunden hast und einen ruhigen Ort, um zu berichten, was dir da begegnet. Und ich bin mir sicher, dass wir auf deinem Blog oder in folgenden Folgen die Ergebnisse davon nochmal lesen.
Absolut. Oder ja, ich ziehe mir die Laufschuhe wieder an und weiter geht's.
Danke. In the world we explore. Digital wonders, business science galore, bites and clicks and numbers in a new age song. Every code and data, join the journey along. Stay with us, explore now. Come on, take a leap. Digital world is calling. Your curiosity flies.